Happy Shooting für Donnerstag, den 9.
Was? Hallo, stopp.
Was? Mein Job.
Nein.
Das ist Happy Shooting, Folge 137 für... Nee, ist ja gar nicht. Verdammt, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Happy Shooting, Folge 136 für Donnerstag, den 19. März und, 2009.
Und weißt du, was diesmal anders ist? Deshalb wollte ich eigentlich ja die Intro machen.
Ja, dann sag's doch.
Wir haben einen Sponsor. Diese Folge wird Ihnen, euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Und jetzt geht's los.
Ja, das üben wir noch mal.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Na super, jetzt beschweren sich per Twitter schon, dass für Berlin kein Foto auf der Homepage ist. Ich habe kurz getwittert, dass ich die Seite ein bisschen aufgemotzt habe. Für Berlin gibt es kein Foto, ich bin schockiert.
Tja, ist übrigens auch das Erste, was ich dir eigentlich vorhin schreiben wollte. Warum ist da noch kein Foto?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, sehr noch schön. Etwas holprig, aber unser erster Sponsor ist an Bord.
Das muss man üben, das ist nicht so leicht.
Genau.
Ja, enjoyyourcamera.com. Nur ganz kurz, bevor wir loslegen. Also der Ingo Quendler von Enjoy Your Camera ist Fan von Happy Shooting und meinte, hey, das passt doch vielleicht ganz gut zusammen, meinen wir auch. Und deshalb haben wir die mit an Bord als Sponsor und Enjoy Your Camera gibt den Happy Shooting Hörern 5% Rabatt auf jede Bestellung.
Cool.
Das ist cool.
Und ach, wie kommen Sie da ran?
Genau, wie kommt man? Ich sag ja, wir müssen das echt noch üben. Also, ihr kommt da ran, indem ihr auf enjoyyourcamera.com/happyshooting geht. Da ist der Rabattcode und dabei könnt ihr dann gleich mal schauen, was es da alles so Schönes gibt. So, jetzt ist es Zeit für das Geräuschrätsel.
Ein weiteres Mal habe ich in die Kiste, die du bereitgestellt hast, gegriffen und habe eine Kamera herausgesucht und die hört ihr jetzt.
Das klingt wie, ich hatte damals so eine, wie ist diese Ritschratsch, nee, das war keine Ritschratsch-Klick.
Ritschratsch-Klick, also sag mal, hast du was an den Ohren?
Kennst du aber auch, oder?
Ritschratsch-Klick kenne ich auch, mit diesem roten Punkt, die.
Genau, so eine hatte ich mal, mit so, wo man so flache Kassetten reingetan hat.
Ah, okay.
Egal.
Ja, was auch immer, wenn ihr wisst, was das eben für ein Geräusch war, ja.
Dann ist
habt
schön.
Ihr Glück gehabt.
Dann ist schön, ihr könnt ja nichts gewinnen beim Geräuschrätsel, aber
genau, wir lösen das nachher auf.
Genau, wir lösen es nachher auf. Jetzt schauen wir aber mal, was ist denn heute in der Sendung so los? Ja, wir würfeln wieder einen Gewinner aus.
Ja,
ich
muss noch am Scrollen.
Wir reden über, ja, was, über Objektive aufschrauben, das ist auch spannend.
Ja, mal schauen. Dann reden wir über Stabilisierung.
Und zwar, ja, Frage, wo und wie und was man denn da stabilisieren kann. Dann geht es um die Dateioption in der Kamera. Da ist die Frage, was macht denn da mehr Sinn? JPEG, RAW oder beides zusammen? Oder?
Ja, und was machen wir überhaupt?
Genau.
Dann haben wir nochmal Thema Farbmanagement. Da kam nochmal eine kleine Frage. Ja, so ein paar generelle Hintergründe geben wir da gerne nochmal.
Farbräume, richtig. Dann nochmal einen ganz kurzen Ausstecher Richtung Lightroom. Da wird gefragt, ob wie sich Canon DPP und Lightroom gegeneinander verhalten.
Ja, da hast du doch gerade ganz aktuell was mitgetestet, glaube ich.
Genau.
Ja, dann haben wir eine Frage zum Drucken am Mac. Also wie man denn mit Photoshop am Mac richtig druckt.
Ja, dann geht's kurz um das Thema Workshops und zwar in zweierlei Hinsicht und das war's eigentlich schon. Mehr Themen kriegt ihr heute einfach nicht. Die Jogger bisschen schneller joggen, weil ich weiß nicht, obwohl ich sage jetzt nicht, das wird eine kurze Folge, dann wird es nämlich wieder keine.
Genau, wir müssen uns heute aber ranhalten, denn heute ist die Keynote, wo das iPhone OS 3.0 vorgestellt wird und da möchte ich natürlich live dabei sein. Also, und wenn ich nachher einfach auf Stopp drücke, wir werden rechtzeitig fertig sein.
Das, ja, richtig, das will ich ja auch wissen. Das ist das, das neue iPhone-Betriebssystem, was auch Kaffee kochen und Wäsche waschen kann, angeblich.
Richtig. Und man munkelt von Drag and Drop, aber wir werden es dann erleben.
Und das iPhone kann damit schweben. Okay, machen wir mal.
Ja, also du hast noch eine wichtige Information zum Berlin-Workshop.
Genau, kleiner Nachtrag. Berlin-Workshop, 3.4. Übrigens noch zwei Plätze frei. Wir werden den mitten in der Stadt halten. Wir haben unsere Workshop-Location in der Friedrichstraße. Zentraler geht es nicht mehr. Das heißt aber natürlich, Parkplatzmöglichkeiten sind da nicht wirklich so super. Das heißt, am einfachsten ist es wirklich Park and Ride, bisschen mit der U-Bahn, ein bisschen draußen einsteigen. Tut euch vielleicht für Fahrgemeinschaften zusammen. Ich habe so eine kleine FAQ geschrieben, wenn ihr da auf die Workshop-Seite geht, auf den Berliner Teil, da könnt ihr auf FAQ klicken und dann bekommt ihr die häufig gestellten Fragen. Da steht auch dran, wo das genau ist. Also U-Bahn-Station Friedrichstraße ist genau wirklich direkt in der Mitte und da, ihr steigt da aus und seid dann fast schon da. Und wir haben der Thomas, der uns da hilft in Berlin, der hat sogar versprochen, dass er unten am Klingelschild Happy Shooting anbringt. Also ihr könnt direkt bei Happy Shooting klingeln. Und wer mit dem Auto in die Stadt kommen will, dran denken, nochmal, Berlin ist Umweltzone, also ihr braucht da diese Umweltplakette.
Das war übrigens gut, dass du das neulich erwähnt hattest, weil ich habe zwar eine schon seit Monaten, ungelogen, im Handschuhfach liegen, aber das giltet ja nicht.
Da bringt die was, klar.
Ich habe das jetzt am Wochenende dann erstmal angeklebt, habe dazu erstmal wenigstens einen Teil der Fensterscheibe hoffentlich fettfrei gekriegt. Ja, das ist irgendwie über Winter, weißt du, dann schmiert die Scheibe mal so und dann klebt das ja nicht so gut.
Was machst du da? Tust du da Pommes frittieren im Auto? Oder?
Ja, du müsstest das doch auch kennen als Cabrio-Fahrer. Wenn du dann offen fährst, dann sammelt sich da Staub und Dreck und das setzt sich dann alles ab. Und im Winter schlägt sich das dann alles nieder. Und
Ach ja. Du weißt, ich habe mich schon so an diesen Schmierfilm auf der Scheibe gewöhnt.
Du solltest das nächste Mal, wenn du durch die Waschstraße fährst, das Dach aufmachen. Dann hat sich das Problem auch erledigt.
Okay, weiter. Ja. Du hast noch was zum Thema Wildlife.
Ja, und zwar geht's jetzt mal um Workshops, aber nicht um unsere Workshops in diesem Jahr, zumindest voraussichtlich nicht. Nee, es gab eine Anfrage von einem Hörer, der meinte, ob wir nicht mal einen Workshop anbieten wollen im Zoo oder vielleicht in einem Wildpark oder sowas und mal so Richtung Natur und eben Tierfotografie zu gehen. Wildlife, Zoo ist jetzt nicht unbedingt Wildlife, aber das ist etwas kontrollierbarer, die Bedingung. Da gibt es ja verschiedene Optionen und da habe ich gesagt, ich finde das eine coole Idee, aber wir müssen natürlich mal klären, wann, wie, wo und warum wir das machen können. Also warum ist schon mal klar, weil wir Bock dazu haben. Und er hat auch eine Möglichkeit gefunden in Moritzburg, wo man das machen kann. Ich müsste jetzt direkt auf der Karte nachgucken, wo genau das ist, aber ich denke mal irgendwo so drüben Dresden die Ecke oder so, keine Ahnung. Moritzburg, schlagt mich jetzt nicht, ich Geografie hier mit Ach und Krach, glaube ich, eine 4 gekriegt. Ja, da ist jetzt die Frage, ist da Interesse bei euch vorhanden an so einem Workshop? Wir hätten da zum Beispiel dann auch einen Gastredner, der ein bisschen was erzählen könnte, wie man sich denn in der Wildnis tarnt, täuscht, sich anschleicht und so weiter. Unter Umständen kriegen wir sogar einen Förster mit dazu, der uns mal ein bisschen was über die rechtlichen Hintergründe und über Dinge erzählen kann, auf die man so achten muss. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin jetzt ja nicht so der Wildlife-Fotografierer. Zoo schon eher, aber da hast du andere rechtliche Dinge zu beachten, als wenn du jetzt ins Naturschutzgebiet gehst oder so.
Also Moritzburg liegt, habe ich gerade kurz nachgeschaut, ziemlich nah bei Dresden.
Ja, also doch die Ecke.
Hm? Ja. Klingt interessant. Das ist ein Workshop, wo man dann morgens um 4 aufstehen muss, oder?
Ja, das werden wir sehen, je nachdem, was wir da machen. Also das müssen wir mal gucken. Also so früh werden wir sicherlich nicht aus den Federn gehen. Aber jetzt ist die Frage, habt ihr Bock dazu? Und wenn ja, dann meldet euch einfach an info@happyshooting.de, alles unverbindlich natürlich, oder in der Kommentarfunktion oder bei mir per Mail, wie auch immer ihr das wollt. Einfach, dass wir mal so ein Gefühl kriegen, Hat da jemand noch Spaß dran, da mal ein bisschen was zu erfahren? Geht natürlich dann von unserer Seite wieder um Bildkomposition, Bildgestaltung, der klassische Weg. Ein bisschen Bildbearbeitung gehört immer dazu, weil wir arbeiten digital. Aber es wird eben ganz viel dann rausgehen in die freie Natur, vielleicht in den Zoo. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da in Moritzburg ist ein Wildpark. Da wird es dann ganz viel reingehen und wir werden ganz, ganz viele Stunden dann draußen abhalten und ganz viel Erklärungen draußen machen. So stelle ich mir das vor. Stelle ich mir wirklich sehr, sehr spannend vor, wenn ihr da Bock zu habt. Also, wenn ihr Spaß an sowas habt, vielleicht im nächsten Jahr schon, dann schreibt einfach mal und schreibt einfach mal so grobe Terminwünsche dazu, so in welchen Monaten euch das am besten liegen würde, so etwas, damit wir das mal richtig planen können. Ich würde mich freuen, wenn das zustande kommt.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Und spätestens nach dem Workshop in Nepal habe ich ja dann auch die Outdoor-Ausrüstung beieinander, inklusive dem Schlafsack für minus 20 Grad. Ja.
Dann kannst du das wenigstens alles nochmal benutzen.
Richtig.
Du brauchst auch kein Hotelzimmer, dann legst du dich gleich draußen
hin. Eben, ich mache dann hier, der mit dem Wolf tanzt und so.
Ja, gut. Unbedingt.
Okay.
Der mit dem Rebhuhn flirtet.
Ja. Die Brigitte hat uns geschrieben.
Oh ja, was schreibt sie denn?
Ja, sie schreibt: Hallo ihr beiden, höre seit längerem die tollen Podcasts von euch, wohne zurzeit in der Mongolei und bin sehr erfreut, so Neuigkeiten betreffend Fotografie zu hören. Macht weiter so. Wow.
Schau mal, in der Mongolei. Finde ich ja geil.
Kann aber gut Deutsch dafür. Nee, war jetzt ein Spaß. Seit langer Zeit versuche ich mit oben genanntem Printer, sie schreibt nämlich im Titel Epson PhotoStylus R2400 und Photoshop CS4. Also seit langer Zeit versuche ich mit oben genanntem Printer und Photoshop CS4 was zu drucken. Vielleicht könnt ihr mir bei den Einstellungen helfen. Ich arbeite mit einem Mac. Und zwar, ja, jetzt wird's interessant. Sie fragt, was soll sie bei Color Handling einstellen, was soll sie bei Printerprofil auswählen und bei Printer Features, und ja, das Drucken unter Mac kann, wenn man da neu ist, doch erstmal ein bisschen verwirrend sein. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Hier in der Mongolei kennt sich niemand damit aus. Übrigens habe ich meinen Bildschirm kalibriert und habe die Papierprinterprofile runtergeladen. Liebe Grüße aus dem Land mit ewigem blauem Himmel. Brigitte, ja, Boris, da kannst doch du was zu sagen.
Da kann ich was zu sagen. Sobald ich mich abgehustet habe, Entschuldigung. Mir fehlt noch so eine Keuchtaste hier. Mal gucken. Weil ich habe ja auch einen Epson-Drucker hier im Einsatz, wenn auch nicht den R2400, so doch den kleineren Bruder, nämlich den, jetzt muss ich nachlesen, R800 heißt er. Ich habe so viele technische Spielereien, ich weiß immer gar nicht, was das ist.
Sure.
Ja, der R800 ist das. Ja, also, du hast ja schon mal die richtigen Voraussetzungen. Du hast deinen Bildschirm kalibriert, damit siehst du schon mal einigermaßen verbindliche Farben. Und du hast dir die Papier-Printer-Profile runtergeladen. Wenn du dann auch das Originalpapier und die Originaltinte da benutzt, dann bist du schon mal relativ auf dem sicheren Weg. Jetzt ist wichtig, dass du diese Papierprofile beim Drucken auch benutzt. Und die stellst du in Photoshop ein. Ich habe jetzt Photoshop hier leider nicht offen, aber du kannst bei Photoshop, wenn du druckst, einstellen, dass Photoshop das Farbmanagement übernehmen soll. Da gibt es ein Häkchen dafür. Gibt es übrigens auch bei Lightroom. Und da sagst du, dass das eben auch gemacht werden soll. Also Photoshop soll sich um alles kümmern und dort stellst du dann dieses Papierprofil ein. Natürlich passend zu dem Papier, was du nun auch gerade benutzen willst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du jetzt dem Drucker sagen sollst, er möge bitte mal sich um gar nichts mehr kümmern, außer die Daten aufs Papier zu spritzen, weil den Rest macht ja Photoshop. Und das machst du nun wie folgt. Ich habe mir mal den Druckerdialog aufgerufen. Zunächst mal rufst du die Printer-Settings auf. Also bei mir ist das Englisch. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil der Druckertreiber Englisch ist, weil der Rest vom Dialog ist Deutsch. Also Printer-Settings. Und da stellst du den Mediatyp ein. Und der sollte passend sein. Ich muss mal das Telefon abstellen.
Jetzt bräuchten wir so wie Leo Laporte so ein Jingle, während Dick Di Bartolo vom Päckchen von UPS bekommt und so. Jetzt warten wir auf Boris. Tralala. Okay, aber du hast schon abgestellt.
Ich habe es zumindest stumm geschaltet. Ich hoffe, dass jetzt keiner auf den AB quatschen will, weil das kriege ich nicht stumm.
Doch. Schere.
Es ist ein schnurloses.
Kabel
Batterien
ab.
Ach, raus.
Okay.
Batterien raus geht nur mit einer Münze, das unten verschlossen. Ja, super.
Mach weiter, man hört es kaum.
Ich mach's hinter den Rücken. So. Also, Printer-Settings, den Mediatyp einstellen. Das heißt, wenn du da ein Farbprofil gewählt hast für. Stumm.
Lass uns doch mal mithören.
Später doch mal.
Okay, schöne Grüße. Bis dann. Tschüss.
So, haben wir das auch erledigt. Ist das schlimm, ey. Ich brauche mal irgendwie, muss ich hier einen Telefon-Hauptschalter machen. Mediatyp. Also, wenn du da das Profil hast für Glossy irgendwas, ja, so Epson, gibt's ja dieses Pro-Papier, dann solltest du jetzt da im Druckertreiber auch einstellen, dass du genau dieses Papier benutzt. Also dieses Foto Glossy Pro oder was auch immer. Und darunter gibt es noch einen Modus, der steht per Standard auf Automatik zwischen Qualität und Geschwindigkeit. Den würde ich an deiner Stelle auf erweitert stellen, also Advanced. Und da würde ich dann die Druckqualität einstellen, mit der auch dieses Papierprofil mal erstellt wurde. Das steht entweder dabei. Und wenn es nicht dabei steht, dann kannst du davon ausgehen, dass das wohl mit den besten Einstellungen gemacht ist. Also gehst du zum Beispiel auf Best Photo oder sogar auf Foto RPM, damit das passt. High Speed oder nicht, ist nach meinen Tests bisher egal gewesen. Und den Gloss-Optimierer, das musst du entscheiden, ob du das brauchst oder nicht. Dann geht's weiter. Da rufst du im Druckertreiber die Seite mit dem Color Management auf. Und dort steht normalerweise das Ganze auf Color Controls und dann mit irgendeinem Gamma-Wert oder es steht auf Color Sync. Beides ist ganz, ganz böse. Nur die dritte Option, nämlich Off, also Ausschalten, dann verschwinden auch die ganzen erweiterten Controls. Das ist die richtige Einstellung.
Ach so, weil das Farbmanagement macht ja schon Photoshop in dem Moment.
Richtig.
Und nicht der Drucker, okay.
Weil was nämlich sonst passiert ist, dass Photoshop schlau sein möchte und sagt, ah, okay, ich habe ja hier ein Profil, wie diese Farbe, die ich jetzt drucken möchte, die ich jetzt zum Drucker sende, wie die hinterher tatsächlich auf dem Papier ankommt. Das weiß Photoshop jetzt. Und sagt, oh, das passt nicht ganz. Also das Rot, das wird vielleicht doch ein bisschen, was weiß ich, orangemäßig. Ich mache das mal roter, damit das auch wirklich rot wird. Dann kommt jetzt plötzlich dann der Druckertreiber und sagt, oh, hier habe ich aber ein knackiges Rot gekriegt. Ah, ich weiß aber, dass ich hier mit Color Sync auf irgendein anderes Bildschirmprofil umrechnen soll.
Was war das jetzt gerade? Was war das jetzt gerade?
Was war was?
Echt, ich habe gerade hier ein Geräusch gehört. Das kam nicht von dir?
Das kam nicht von mir.
Okay, gut, dann war
ich. Ja, und dann wird halt zweimal umgerechnet, ja, von A nach B und von B nach C und dann kommt's erst auf den Drucker. Das ist also ganz böse. Also im Color Management, im Druckertreiber, alles auf Off. Und das war's auch schon.
Ja, weil sonst hast du doppelt gemanagt und dann hast du quasi deine Farben zu Tode gemanagt oder übermanaged.
Tja. Richtig, dann passt nämlich nichts mehr zusammen.
Wenn man den Schritt mal verstanden hat, wo ist das Farbmanagement? Welches Ding? Dass die Auswahl im Druckertreiber nachher, die Papierart und so weiter, wenn du die dann noch auswählst, das ist wichtig, das richtig zu machen, wegen dem Papierhandling, Trockenzeiten und so weiter. Aber das Farbmanagement darf nur an einer Stelle passieren.
Ganz genau, ganz, ganz wichtig. Und da empfehle ich dringendst, das bei Photoshop einzustellen oder bei Lightroom, wenn du Lightroom benutzt.
Und dann aber das richtige Papierprofil dort auszuwählen.
Ja. Yep.
Gut.
Ganz, ganz wichtig.
So, wenn wir gerade bei Bildbearbeitung und so weiter sind, gleich die nächste Mail von
Alexander. Der schreibt, hallo BN und CM. Die Initialen klingen auf Englisch viel cooler, also Moment. BN und CM.
Bin Sim, ja, okay.
Genau. Das ist so wie TC damals bei Magnum, weißt du?
Weiter.
Ich habe seit einigen Monaten eine Canon EOS 1000D und kann mich nicht auf ein Bildbearbeitungsprogramm festlegen. Zur Auswahl stehen für mich Canon Digital Photo Professional, kostenlos, weil ist ja dabei bei der Kamera, oder Lightroom. Ich bin Amateurfotograf und habe ein Bildaufkommen von etwa 1000 pro Monat. Davon wandern ca. 90% in den Papierkorb. Kenne ich. Ich nutze DPP als auch Lightroom parallel und kann mich nicht ganz entscheiden. DPP ist besser auf den Sensor abgestimmt, das merkt man bei der Rauschreduktion. Von der Bedienung her finde ich es jedoch nicht sehr intuitiv und es hat auch nicht so viele Funktionen. Schon das einfache Drehen bei der Ausrichtung des Bildes, also nicht diese 90-Grad-Drehung, die fehlt. Und jetzt teste ich seit einigen Wochen die Lightroom. Lightroom gefällt, finde es logischer, übersichtlicher, jedoch sind die Ergebnisse der Entwicklung oftmals nicht so wertig und so weiter und so fort und so weiter. Jetzt fragt er also, was wir denn machen? Nutzen wir DPP oder Lightroom? Und da kannst du ja was aus erster Hand sozusagen erzählen, denn du hast es gerade getestet. Ne?
Ich habe das getestet, also DPP, na klar, DPP kommt von Canon, kennt also die Kamera, weiß also ziemlich genau, was du da eingestellt hast. Das Problem ist, wenn du Lightroom benutzt, Lightroom kann diese Metadaten nicht unbedingt 100% interpretieren und dann kommt das Ergebnis erstmal ein bisschen flauer raus und so weiter. Das liegt an ein paar verschiedenen Geschichten. Also zum einen weiß Lightroom nicht genau, was es da tun muss mit dem Bild. Das lässt sich aber relativ einfach in den Griff kriegen und zwar kommen in Lightroom ab 2.1, glaube ich, also zumindest bei der aktuellen Version, diese Kameraprofile mit. Das ist ein ganz zentrales Ding. Da kannst du in Lightroom unter dem Develop-Modul, also dem Entwicklungsmodul, ganz rechts unten kannst du Kameraprofile auswählen. Da schaut das quasi ins Bild hinein und sagt, oh, guck mal, das ist mit einer 1000D gemacht, da habe ich folgende Profile und dann hast du dein Standardprofil, dein Landschaftsprofil, dein Porträtprofil, alle, die du auch auf der Kamera hast. Wenn du das entsprechende Profil dann dort auswählst, pump, sieht das Bild auf der Stelle fast so aus, wie es direkt in der Kamera war. Also diese ganze Entwicklung an der Stelle, was die Kontraste angeht, was die Farbigkeit angeht, kannst du damit sehr schön wieder hinbekommen. Das lässt sich sogar automatisieren, da habe ich allerdings auf Englisch mal drüber geschrieben, auf Tips from the Top Floor, da linken wir dich hin in den Shownotes, gehst auf happyshooting.de, Folge 136, da ist ein Link und auf die Weise kannst du da schon mal recht viel hinbekommen in die Richtung. DPP ist klasse, aber es ist halt nun mal kein Lightroom. Es hat eben diese ganzen Bildmanagement-Funktionen nicht, die Wertung, Auswahlfunktionen, Vergleichsfunktionen und so weiter. Und es ist langsamer, es ist ein bisschen umständlicher. Insofern.
Ich finde es total lästig. Also ich habe es am Anfang benutzt, weil ich hatte ja nichts anderes. Aber schön, du kannst da dieses Rezept, nennen die das eben, machen mit deinen Einstellungen. Die sind allerdings auch etwas eingeschränkter als bei Lightroom. Und kannst die dann auf andere Bilder kopieren. Das geht auch so ein bisschen in der Batch, aber so richtig intuitiv ist es nicht. Was mich aber am meisten geärgert hat, und das hat das Ding für mich also hundertprozentig disqualifiziert, du kannst ein Bild nicht gerade rücken. Und es gibt immer wieder Situationen, dass du ein Bild hast, was jetzt eben wirklich 100% in der Waage sein muss, weil sonst wirkt es einfach nicht. Und du kriegst das damit nicht hin, ein Bild einfach mal so 2 oder 2,5 Grad gerade zu rücken. Das klappt einfach nicht, weil es gibt nur diese 90-Grad-Schritte.
Ja gut, das ist einer der Nachteile. Aber was übrigens das Thema Schärfung und, Rauschreduktion angeht, da ist Lightroom erstaunlich gut, wenn man es richtig einsetzt. Auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben, also wenn du dich mal traust, sich da ein bisschen ins Englisch reinzuwerfen, wir linken in den Shownotes mal zu dieser ganzen Artikelserie, die ich dazu geschrieben habe. Mhm. Und da geht es eben um genau das, wie kann ich mit Lightroom die Rauschreduktion von DPP möglichst sauber und möglichst gut nachbilden. Und was man dann nämlich tun kann, das ist das Schöne, du kannst das einmal einstellen, sagst zum Beispiel bei ISO 1600, mit dieser Kamera möchte ich diese Rauschreduktion machen, standardmäßig, und dann kannst du die abspeichern, sogar ISO-abhängig, also dass er quasi dir schon beim Laden bei verschiedenen ISO-Werten verschiedene Rauschreduktionen reinrechnet. Also liest da einfach mal nach in den Shownotes.
Jo. Farbmanagement. Und meine Erfahrung mit dem Rauschen als so zum Abschluss ist, es stört mich gar nicht mehr so sehr.
Das Rauschen hilft ja manchmal auch dem Bild.
Manchmal mache ich sogar extra noch Photoshop auf, um Rauschen reinzumachen.
Ja, also, es gibt so gewisse Bilder, so gewisse Ästhetiken, zum Beispiel so ein schönes, fast schon sandiges Schwarz-Weiß-Bild, was so ein richtig kräftiges Rauschen hat, was man früher einfach hatte, wenn man mit sehr empfindlichen Filmen gearbeitet hat. Ja,
hast du halt so einen 800er Schwarz-Weiß-Film genommen.
Ja, oder ich habe auch gerne mal einen 400er Schwarz-Weiß-Film auf 1600 gepusht. Das heißt, du hast einen 400er, den entwickelst du, als ob es ein 1600er wäre, und dann tust du in der Entwicklung entsprechend länger den in irgendeinem Bad drin lassen, und dann hast du dann auch wieder den empfindlicheren Film, hast dann allerdings Korn, so groß wie Hühnereier. Und das hat aber so eine Ästhetik, die ich so geil finde manchmal. Also manche Bilder brauchen das. Ich bin da sogar manchmal so knallhart und sage, dieses Farbbild braucht diese Ästhetik, und arbeite dann ganz bewusst dieses Korn dort mit ein.
Mhm. Sag mal zur Ästhetik, da fragt hier der CC Franken bei Twitter, und zwar fragt er dich direkt, wie soll ich mit der 5D Mark II mit dem Lensflare-Fleck allen Ernstes Architekturfotografie anbieten?
Okay, dazu habe ich eine Antwort. Also, dieser Lensflare, was er schreibt, Lensflare-Effekt.
Lensflare-Effekt,
Nein, also müssen wir noch mal korrigieren. Es geht um dieses Thema, dass wenn man innerhalb des Bildkreises, aber außerhalb des Bildes, also knapp unterhalb des Bildes, eine helle Lichtquelle hat, dann gibt es irgendwo in dieser Kamera irgendwo eine Reflexion, die man dann auf dem Bild sieht. Also das sieht so ein bisschen aus wie Lensflare, ist aber kein Lensflare.
So ein senkrechter Lichtstrich.
Genau, ist kein Lensflare, muss man ganz klar sagen, hat nichts mit dem Objektiv zu tun. Lensflare heißt ja Objektiv, Lichtfleck oder so ähnlich. Mhm. Und also das ist eine Kamerageschichte. Das kannst du mit vielen Kameras provozieren. Das passiert wirklich nur unter einer ganz extrem speziellen Bedingung. Es ist in meiner Fotografie, die ich jeden Tag mache, schau dir meine Bilder auf Flickr an, es sind nirgendwo kommt dieser Effekt vor. Es ist wirklich so ein Ding, was einmal in 100 Jahren passiert, wenn du in diese blöde Situation kommst. Das heißt also schlicht und einfach, die Architekturfotografie wird dadurch nicht beeinflusst, weil es wirkt. Das ist wieder so ein Ding, was in den Medien online und in Blogs wieder gekäut wird ohne Ende. Aber ich finde es relativ unfair, weil es wirklich ein nicht wirklich praxisrelevantes Problem ist.
Ja, gut, je nachdem, was du halt machst, aber ich meine, praxisrelevant, was ist das? Ich meine, jetzt, wir haben es ja nun nachgewiesen, die Hörer haben ja fleißig mitgemacht und haben da Fotos eingeschickt oder haben eben ihre Meinung kundgetan. Die haben alle ihren Body genommen und konnten das alles mehr oder weniger auch reproduzieren. Mit der 1DS oder was auch immer von Canon tritt das wohl nicht so stark auf oder gar nicht, ich weiß es nicht, vielleicht tritt es einfach nur nicht so stark auf. Keine Ahnung, was da drin anders ist in dem Body, aber mit anderen Kameras passiert das ebenfalls. Also mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie das mit den Analogen ist. Ja. Ich hätte jetzt fast Bock, meine alte Analoge mit einem Film zu versorgen und 36 Testbilder zu schießen, aber irgendwie ist mir das jetzt doch zu teuer. Ja,
also lieber CC Franken, du kannst ganz beruhigt mit der 5D Mark II auch Architekturfotografie anbieten. Du wirst da in der Praxis dieses Problem nicht wirklich sehen. Es wird nicht auftreten, es sei denn, du gehst ganz bewusst her. Und wenn doch, dann hast du dein Display, dann siehst du das und dann schießt das Bild halt nochmal.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann gehst du einen Schritt zurück, dann nimmst du die Lichtquelle mit ins Bild, da passiert es nämlich nicht. Aha. Und kroppst halt hinterher. Also die Möglichkeiten sind da ja vielfältig.
Mhm. Gut.
Ja, haben wir das auch geklärt.
Wenn wir schon, wir hatten es ja vorhin jetzt mit dem Drucker und Farbmanagement und so weiter, das kommt noch was zu dem Thema, und zwar Steven schreibt, hey ihr beiden, ich habe euren letzten Podcast natürlich auch gehört und bin beim Thema Farbräume auch hellhörig geworden. Moment mal, Farbräume, letzter Podcast, Boris, das ist Bodensatz, oder?
13.07.2008.
Das ist das mit dem Spaten auf dem Boden.
Ist noch kein Jahr her, hallo?
Noch kein Jahr her, okay. Nö, also, sorry, das war, das wird aber, wenn auch jetzt dem Steven nicht mehr direkt, vielleicht aber ein paar anderen helfen. Also, Thema Farbräume, er schreibt weiter, und zwar speziell auf meine Situation bezogen. Ich habe einen iMac 20 Zoll und hier, da ich keinen Spider oder ähnliches zur richtigen Config habe, den Adobe RGB Farbraum ausgewählt, weil er mir subjektiv am angenehmsten und richtig erscheint. An der Kamera EOS 400D habe ich hier auch Adobe RGB als Farbraum eingestellt. Ich bearbeite meine Bilder mit Lightroom und oder Photoshop CS3. Beim Export von Lightroom aus, in Klammer von RAW zu JPEG, achte ich immer darauf, dass ein Häkchen bei sRGB habe, da ich die meisten Fotos in meinem Blog online stelle und sich dafür natürlich sRGB besser eignet. Also, jetzt fragt er, gibt es diese oben genannte Konfiguration? Was? Achso, gibt diese oben genannte Konfiguration überhaupt Sinn? Muss ich noch irgendwas beachten?
Dann nehmen wir die Frage doch erstmal. Macht das überhaupt Sinn, was er da tut?
Ja.
Das heißt, erstens, er hat seinen iMac 20 Zoll genommen und hat als, als Farbprofil hat er dieses mitgelieferte Adobe RGB eingestellt. Mhm. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das vermag ich jetzt gerade gar nicht zu sagen. Meine Erfahrung ist die, dass diese ganzen mitgelieferten Farbprofile alle irgendwie nicht so richtig passen. Und diese Farbprofile, also jetzt wenn da Adobe RGB ist, ist das meines Wissens auch nicht unbedingt dafür gedacht, sie jetzt diesem Bildschirm zuzuordnen, weil das schafft der Monitor sowieso nicht. Sondern es ist eher so ein Vergleichsfarbraum. Also du kannst daran eben dann mit anderen Profilen, die du hast, vergleichen, wie viel vom Adobe RGB überhaupt abgebildet wird. Also es ist mehr so eine Grundausstattung an Informationen, die da ausgeliefert werden. Natürlich tut das Ding auch irgendwas, wenn du das dem Bildschirm zuordnest. Aber, ja, wie du schon sagst, subjektiv das Richtige, aber...
Ja, das Problem ist, unser Auge ist kein Messgerät. Und unser Auge funktioniert nicht als Messgerät denkbar schlecht, weil es sich eben beeinflussen lässt. Wenn du einen Bildschirm hast und hast dahinter ein Fenster oder eine Wand, grün, blau, rot, gelb, hell, dunkel, jedes Mal wirst du mit deinem Auge im Bildschirm einen anderen Eindruck von Kontrasten, Helligkeiten, Farben bekommen. Das heißt, das Auge kann es... Subjektiv kann das Auge das schon sehen und sagen, boah, das ist viel schöner. Aber das ist leider nicht richtig meistens.
Also so eine richtige Empfehlung kann ich da gar nicht aussprechen, außer zu sagen, versuch mal vielleicht auch bei uns im Forum, happyshooting.de/forum, jemanden zu finden, der dir vielleicht mal so ein Spider oder iOne oder wie sie alle heißen, mal ausleiht übers Wochenende,
also
dass du wenigstens einmal eine saubere Kalibrierung machst.
Genau, zur Not kannst du, wobei eine Kalibrierung auch wiederholt werden muss, weil der Bildschirm, die Technik fluktuiert leise und langsam vor sich hin.
Aber ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, ich habe hier den iMac 24 Zoll, also dieses alte Modell noch, der weiße mit dem matten Bildschirm. Und ich habe das hier kontinuierlich immer aktualisiert, dieses Profil. Und ich habe jetzt gerade neulich mal das alte, das allererste Profil aufgerufen und ein neueres Profil, was ich halt gerade benutze. Und der Unterschied ist echt gering. Mhm. Also so heftig ist das dann auch wieder nicht.
Jo. Passt aber gut zur Frage von CPT Crash auch auf Twitter gerade. Wie kalibriere ich den iMac-Bildschirm am besten, wenn ich nicht gleich den Spider kaufen will? Ja, also du hast die Möglichkeit im Farbmanagement vom Mac, das kommt damit, den auch visuell zu kalibrieren. Da musst du dann so Regler hin und her schieben, bis der Apfel nicht mehr sichtbar ist und solche Geschichten. Das ist zur Not besser als nicht kalibrieren. Da wird auch ein Profil erstellt dann für den Bildschirm, aber es ist lange nicht so gut wie, sei das jetzt ein Huey Pro oder ein Spider oder ein iOne oder ein Color Monkey oder wie sie alle heißen, gibt ja mehr als nur den Spider. Mhm. Also generell, so ein Gerät kostet deutlich weniger als 100 Euro, zumindest ein paar davon. Und auch die sind schon deutlich besser als mit dem Auge kalibriert. Nochmal, wir haben kein Messgerät eingebaut, wir haben ein sehr subjektives Instrument in unserem Kopf.
Richtig.
Ja, also mal probieren, vielleicht auf Weihnachten sparen oder sich schenken lassen.
Sich schenken lassen, irgendwie sowas. Also würde ich dringend empfehlen. Wir hatten mal in den allerersten Sendungen hatten wir mal ein paar Softwarelösungen vorgestellt, mit denen man sowas eben mit dem Auge machen kann, aber das ist halt alles sehr subjektiv. Ist besser, als wenn man gar nichts macht, aber eben alles sehr subjektiv. Ja, und dann schreibt er hat an seiner Kamera das Adobe RGB als Farbraum eingestellt, aber er schreibt auch weiter, dass er immer von Lightroom aus, von RAW nach JPEG exportiert.
Also
er
fotografiert RAW.
Wenn du also RAW fotografierst, dann ist es völlig egal, was du an der Kamera für einen Farbraum einstellst, weil RAW ist RAW. Das heißt, da wird noch gar nicht wirklich interpretiert. Und wenn du das in Lightroom hast, dann ist das eh in diesem Adobe, wie heißt das, Photo Pro Farbraum, also in einem sehr, sehr großen Farbraum, in dem du bearbeitest, damit da möglichst keine Farben abgeschnitten werden. Und beim Export machst du ja schon alles richtig. Das heißt, du gehst nach sRGB. Das macht Lightroom eigentlich auch relativ gut. Und schiebt das so ein bisschen schön zurecht und dann sehen auch die meisten Leute im Internet das richtig. Also soweit alles in Ordnung.
Was wichtig ist, ist, wenn du, du kannst in Photoshop kannst du so einen Arbeitsfarbraum einstellen, was also dann dein Hauptfarbraum ist, wenn du ein neues Bild erzeugst zum Beispiel. Wenn du jetzt ein Bild öffnest von außerhalb, zum Beispiel aus Lightroom, und der Farbraum dieses Bildes stimmt nicht mit dem überein, was Photoshop voreingestellt hat, dann bietet der dir immer die Option zu konvertieren oder den Farbraum einfach zu benutzen. An dieser Stelle nicht konvertieren, weil die Konvertierung in der Regel die Sache in irgendeiner Form verändert. Die schiebt Bits hin und her. Also am zuverlässigsten ist es wirklich, selbst wenn das jetzt mit Profoto RGB oder mit Adobe RGB rauskommt und angenommen, du hättest jetzt dann Photoshop auf sRGB eingestellt, tu das nicht konvertieren, sondern lass es einfach mal in dem Farbraum. Einfach übernehmen. Der arbeitet dann, Photoshop arbeitet automatisch pro Bild in dessen jeweiligem Farbraum.
Jo, das ist definitiv besser.
Also,
ja, RAW, also, das war seine Hauptfrage.
Nebenfrage, muss ich noch irgendwas beachten in Lightroom oder Photoshop beim Import oder Export? Das haben wir, glaube ich, damit behandelt. Wäre es
und
dann
fragt er noch, wäre es besser, sRGB an der Kamera einzustellen und trotzdem mit Adobe RGB am Bildschirm zu arbeiten. Wie gesagt, solange du RAW fotografierst, ist das völlig egal, was du an der Kamera einstellst. Mhm. Ansonsten würdest du jetzt also JPEGs fotografieren, also in der Kamera das Bild dann schon nach sRGB konvertieren, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, dann am Bildschirm, also mit Lightroom oder Photoshop bei Adobe RGB zu arbeiten. Dann wäre es schlauer, du hättest vorher auch schon Adobe RGB gewählt. Sonst du verlierst nichts, aber du gewinnst halt auch nichts. Das ist dann so, als ob du eine kleine Kiste in den großen Raum stellst, aber du lebst nur in der kleinen Kiste. Du hast einfach nichts von dem großen Raum.
Genau. Jo, er hat noch eine Frage.
Noch eine.
Ja, und zwar hat er einen iMac und hat noch einen weiteren Bildschirm dran angeschlossen. Und er hat einen MacBook Pro und fragt jetzt, angenommen, ich wollte die Bildschirme alle mit einem Spider konfigurieren, welche bräuchte ich da? Weil er hat natürlich recht, es gibt solche Geräte, die kleineren, die nur einen Bildschirm können. Also ich weiß, dass der Spider 3 kann mehrere Bildschirme, das Konkurrenzprodukt Huey Pro kann mehrere Bildschirme, das i1 kann mehrere Bildschirme, der Color Monkey kann mehrere Bildschirme. Also ich denke, da schaust du einfach mal bei den entsprechenden Angaben der Hersteller. Aber
also mehrere Geräte kannst du auch mit dem Spider Express machen. Also du kannst richtig. Das durchaus installieren auf deinem iMac und auf deinem MacBook und kannst die beide damit kalibrieren, das geht. Du kannst nicht mehrere Bildschirme an einem Computer damit machen, das hat aber den einfachen Hintergrund, zumindest beim Spider 2 Express war das so, weil das Farbprofil, was da erstellt wird, wohl immer denselben Dateinamen hat, das heißt, er überschreibt das immer. Wenn du jetzt aber mal die Suche betätigst auf der Mac und suchst mal dieses erstellte Farbprofil, dann siehst du ja, wo das gespeichert ist und wie das heißt und du benennst das einfach mal um.
Sneaky, sneaky.
Dann könntest du ja mal versuchen, ob er ein zweites Profil anlegt. Man kann das ja einfach mal ausprobieren. Und dann kannst du ja versuchen, ob du diese Profile dann unterschiedlichen Monitoren zuordnen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass da was geht. Ansonsten brauchst du natürlich mindestens dieses Pro.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich lese gerade die Frage von John Fehrer auf Twitter. Wie findet ihr die Idee eines Live-Chats, während ihr die Show aufnehmt oder gleich live wie Leo Laporte? Ja, die Frage kommt, wir hatten das ja auch experimentell mal gemacht, dass wir live aufgenommen haben. Sprich, die Leute konnten live zuhören. Das hat sich aber, also ein Leo Laporte macht das fulltime und der macht nichts anderes. Wir machen auch noch ein paar andere Sachen außer dem Podcast. Ist schlicht und einfach aus Zeit und auch aus Bandbreitegründen nicht drin. Leo Laporte hat, glaube ich, 4 Netzwerkprovider, von denen er separat dicke Pipelines bezieht, damit er über Skype arbeiten kann und parallel dazu noch einen Stream rausschicken kann an die Hörer und einen Videostream an die Zuschauer. Ist alles machbar mit dem entsprechenden Aufwand und dem entsprechenden Finanzen dahinter. Nur wir können es schlicht und einfach nicht. Geht nicht. Das ist einfach technisch und finanziell einfach nicht drin und auch zeitlich nicht drin. Ja, also sorry, live. Wir sind ja quasi mit Twitter schon fast live und da kommen auch klasse Fragen rein. Zum Beispiel, wo ist der Unterschied, ob ich manuell oder AV, also Blendenvorwahl, benutze, wenn ich den Plus-Minus-Regler mit benutze? Also der Plus-Minus-Regler, ich vermute mal, die Frage kommt von Martin89.
Belichtungskorrektur,
denke ich. Das ist vermutlich mal Belichtungskorrektur. Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn du zum Beispiel in Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl, also AV beziehungsweise bei Nikon A-Modus oder TV beziehungsweise S-Modus schießt, dann läuft dann irgendwo, oder auch im Programmmodus, da ist irgendwo eine Automatik drin, der versucht ja dann den fehlenden Parameter quasi automatisch einzustellen anhand der Belichtungsdaten, schaut dann in seine kleine Datenbank und rechnet da irgendwas aus und sagt dann so, du hast die und die Blende vorgewählt, hier ist deine Belichtungszeit und stellt die dir dann ein. Wenn du da die Belichtungskorrektur verwendest, dann sagst du ihm quasi, mach mal, was du möchtest, such dir deine Belichtungszeit oder was immer der fehlende Parameter ist, such dir den raus, stell den ein und dann mach das, was ich da mit der Belichtungskorrektur eingestellt habe, noch oben drauf. Also sprich, dann gehst du noch eine Blende hoch oder runter. Wenn du im M-Modus, also im manuellen Modus fotografierst, dann ist das völlig egal, was du da plus minus einstellst, weil dann gibt es keinen Parameter, der irgendwo flexibel wäre oder automatisch eingestellt wird. Das heißt, dann stellst du es von Hand ein. Kannst da also Belichtungskorrektur einstellen, so viel du möchtest.
Ja, das klingt plausibel.
Oder?
Und ich muss jetzt gerade mal gestehen, ich kenne meine Bedienanleitung gar nicht auswendig, was diesen Punkt angeht, denn ich habe im M noch nie versucht, eine Plus-Minus-Korrektur irgendwo einzustellen. Geht das überhaupt?
Ich glaube, das geht bei meiner Kamera gar nicht. Ich habe es jetzt aber auch nicht hier. Also wer es schafft, bei manuellem Modus eine noch eine Belichtungskorrektur einzustellen, die auch wirklich eine Auswirkung hat, der soll sich doch mal melden.
Die einzige Idee wäre ja, du hast ja diesen digitalen Belichtungsmesser, der dir diese digitale Nadel anzeigt und wenn er in der Mitte ist, dann hat er eine neutral-graue Belichtung, diese 18% graue Belichtung.
Ja,
plus minus hätte jetzt ja die einzige Auswirkung, dass diese Nadel zu einem anderen Zeitpunkt in der Mitte ist, als bei 18% grau. Nämlich bei heller oder dunkler, je nach Korrektur. Ich wüsste jetzt gar nicht, wozu.
Tja.
Habe ich noch nie gebraucht.
Ja, nö, ich auch nicht. Also bei manuell mache ich es eh manuell. Das
richtig.
Und selbst,
wenn die Belichtung belichte ich halt unter.
Richtig, und selbst wenn die Belichtungskorrektur dann Einfluss hätte, das würde die Sache ja nur ganz groß verkomplizieren und wäre ja eine Fehlerquelle, eine potenzielle.
Richtig.
Gut.
Also, macht keinen Sinn.
Soll ich mal die nächste Frage vorlesen?
Lies mal eine Frage vor.
Und zwar von Jenko. Moin Boris, hallo Chris. Wieso kriegst du ein Moin und ich ein Hallo?
Wieso Jenko? Ich möchte erst von Wolfgang die Frage haben.
Du willst von Wolfgang eine Frage haben? Ach, da ist ja noch Wolfgang. Gut, dann musst du das nachher klären. Der Wolfgang schreibt, wie habt ihr eigentlich eure File-Optionen bei der Kamera eingestellt? Also ich arbeite momentan mit JPEG in voller Auflösung plus RAW. Ist zwar etwas übertrieben, aber Speicherplatz sind ja wirklich nicht mehr teuer.
Wie auch immer.
Wenn ich viele schnelle Schüsse hintereinander benötige, reduziere ich die JPEG-Qualität und Größe, aber RAW ist immer dabei. Was machst du denn da, Boris?
Ich habe meine Kamera immer auf RAW stehen, ohne JPEG.
Mhm. Und
es gibt ganz wenige Ausnahmen.
Genau, und ich habe meine Kamera in der Regel auch auf RAW stehen, und zwar volle Auflösung, ohne JPEG. Ja, schlicht und einfach aus dem Grund, dann passt mehr auf die Karte und zu Hause dann am Rechner in Lightroom, ja, ist es nicht wirklich ein großer Unterschied, ob ich da jetzt JPEG oder RAW bearbeite. Von
im Gegenteil,
von dem, was ich auf dem Bildschirm sehe, ich traue der Sache auch nicht so ganz über den Weg, was sehe ich denn da jetzt, das JPEG oder das RAW, wie werden die gehandhabt? Das RAW braucht heute zumindest mit Aperture oder Lightroom nicht mehr wirklich eine Sonderbehandlung. Eigentlich ist dann der seltsame eher der JPEG, weil der nicht die ganzen Daten zur Verfügung hat. Also für mich, wenn ich dann wirklich nachher noch was in JPEG brauche, dann kann ich es mir eben kurz konvertieren und dann die RAWs wegwerfen, zum Beispiel.
Ganz genau.
Tja. Also es ist wahrscheinlich was anderes, wenn du einen dicken Fotoshoot machst und 5000 Bilder nach Hause bringst und dann hast du wirklich vielleicht ein Problem mit Dateigrößen, mit Berechnungszeiten und so weiter. Also es gibt durchaus ganz gerechtfertigte Ecken, in denen es Sinn macht, auch die JPEGs zu halten. Nur mit den heutigen Workflow-Möglichkeiten macht es nicht mehr wirklich so viel Sinn
für mich. Ich bin mal einmal komplett auf JPEG umgestiegen am Ende eines Shootings. Das war damals bei dem Abi-Ball, weil mir schlicht die Speicherkarten ausgegangen sind und dann musste ich aus den letzten Karten so viel rauspressen, wie ging. Musste ich Platz sparen, habe ich dann JPEG genommen, aber sonst immer RAW.
Oh, übrigens noch zu der Frage von John Ferrer zurück. Es gibt einen Live-Chat, das wissen nur die wenigsten nicht, dass es ja immer noch so einen IRC-Chat gibt. Also wer happyshooting.de aufruft, der sieht rechts auch einen Link, das ist der grüne Happy-Shooting-Chat. Dahinter befindet sich ein IRC-Chat und dieser IRC-Chat, ich mache das gerade mal auf, der geht durchaus auf einen existierenden Kanal und da kann man sich unterhalten. Nur lesen wir den nicht so wirklich, weil zu viele Input-Kanäle während der Sendung.
Nee, wir haben das mal eine Zeit lang wirklich intensiv gemacht, ja. Aber das ging einfach nicht zusammen.
Wir sind halt nicht Leo Laporte, ganz einfach.
Nee, so ist es. Ja, Mensch.
Mensch.
Der Jenko.
Jetzt der Jenko. Oder Jesko steht unten drunter. Wie denn jetzt?
Jesko?
Wer hat denn oben das Jenko hingeschrieben? Warst du das?
Keine Ahnung. Sagen wir mal, das ist Jesko gewesen.
Gut.
Er fragt, moin Boris, hallo Chris. Ich bin momentan auf der Suche nach einer neuen Kamera. Momentan fotografiere ich mit einer EOS 400D, tendiere aber eher zur Sony Alpha 700 anstatt zu den größeren Canons. Der Hauptgrund dafür ist neben Canons Preisgestaltung die Tatsache, dass Sony den Bildstabilisator in den Body einbaut, während Canon ja nur stabilisierte Objekte anbietet.
Objektive.
Ich kann gar nicht mehr. Abgesehen davon, dass ich Canon jedes Mal wieder den Stabi bezahlen muss, kann ich daran einfach keinen Vorteil erkennen. Übersehe ich etwas? Oder ist es wirklich so, dass die Bildstabilisierung im Body genauso gut ist und dabei günstiger ist? Fände ich echt klasse, wenn ihr hierzu etwas sagen könntet. Außerdem wäre die Frage Bildstabilisator oder Lichtstärke, die in der Vergangenheit ja reichlich diskutiert habt, super abgerundet. Vielen Dank schon mal.
Also, da sind kleine Kreisel drin, die drehen sich.
Das sind eben ja keine Kreisel, sondern eher Stifte, die schwingen. Nee, pass auf, da gibt's einen ganz, ganz essentiellen Unterschied und ich kann dir jetzt schon sagen, beide Verfahren, also Stabi in der Kamera oder Stabi im Objektiv, haben beide Vor- und beide Nachteile. Nehmen wir mal den Stabi in der Kamera, wie bei der Sony. Da bewegt sich also das Sensorenelement. Das ist schon mal ganz nett.
Also wird der ganze Sensor wird hin und her und hoch und runter geschoben.
Genau, der wird geschüttelt in einem gewissen Bereich, der gar nicht mal so klein ist. Und das hat jetzt den großen Vorteil, dass jedes Objektiv, was du draufschraubst, jedes, ja, und wenn es ein Lensbaby ist, irgendwas, ja, jedes Objektiv wird stabilisiert im Rahmen der Möglichkeiten, was cool. eben, was diese Sensorik eben erkennt. Das ist halt so. Ist ein großer Vorteil. Der Vorteil bei der Canon-Technik oder auch bei Nikon, wo es eben in dem Objektiv ist, ist der, dass auch das Sucherbild stabilisiert wird. Also stell dir vor, du hast jetzt so ein 400mm Objektiv drauf und das auch am Anschlag bei 400mm und versuchst das jetzt ruhig zu halten und irgendwo eine Szene irgendwo zu fokussieren, dann siehst du im Sucherbild eben, dass du relativ stark zitterst und das kann ziemlich nervig sein. Wenn du jetzt das Objektiv stabilisierst, also das Bild, was schon aus dem Objektiv rauskommt, stabilisiert ist, dann ist auch das Sucherbild stabil. Das heißt, du siehst ein ruhiges Bild. Du siehst auch vorher schon, ob der Stabilisator überhaupt greift, ob das wirklich funktioniert, was du da noch vorhast mit deiner Belichtungszeit. Das kannst du vorab schon abschätzen. Und vor allen Dingen hast du ein ruhiges Sucherbild, mit dem du halt sauber arbeiten kannst, wo du ruhig fokussieren kannst, wo du ruhig deinen Bildausschnitt mit komponieren kannst, ohne irgendwelche Glückstreffer zu erreichen. Das ist der große Vorteil, wenn es im Objektiv ist. Außerdem soll es so sein, da fehlt mir jetzt also mangels Objektiven eine Testmöglichkeit, dass dieser Stabilisator im Objektiv eben dann auch optimiert ist für dieses Objektiv, für eben die Linsengruppen, die da drin sind und für den Brennweitenbereich und so weiter und so fort. Man kann sich jetzt ja vorstellen, dass beim Tele etwas stärker korrigiert werden muss als jetzt in einem Weitwinkel zum Beispiel. Stell dich mir jetzt mal so vor, das klingt recht plausibel. Bin nun aber kein Techniker. Und nun sagt man, was ich so lese in Foren, wenn das halt im Body ist, dann geht es halt mit jedem Objektiv gleich gut oder gleich schlecht. Es ist also jetzt nicht spezialisiert auf irgendetwas. Und du siehst halt nicht vorher, ob es klappt, sondern musst das Bild erstmal machen und dir dann angucken, aber du kannst nicht vorher schon im Sucherbild abschätzen, was da passiert. Also hat beides irgendwie Vor- und Nachteile. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es praktisch ist, sowas im Body zu haben, wenn man auf das ruhige Sucherbild verzichten kann, wenn einem das einfach bisher auch nicht gestört hat, wenn man es gar nicht hatte, kann ich mir gut vorstellen, dass man damit klarkommt. Ich kann dir aber sagen, dass das süchtig macht, wenn man durchs Objektiv durchguckt bei langen Brennweiten und ein sehr, sehr ruhiges Bild hat.
Tja.
Das ist sehr, sehr angenehm.
Aber nach wie vor die Stabilisation, so gut die auch sein mag, wird nicht dein Subjekt runterbremsen, also was sich da vor dem Objektiv bewegt, wird natürlich dann immer noch mit einer langen Belichtungszeit abgelichtet werden. Also Bewegung einfrieren geht natürlich mit einem stabilisierten Objektiv nicht so gut wie mit einem helleren Objektiv.
Genau. Also da ist eigentlich Lichtstärke oder Stabi. Das Beste ist beides. Und wenn man für beides eben nicht das Geld hat, in welcher Form auch immer, ob das nun im Body oder im Objektiv ist, dann muss man eben entscheiden, in welchen Situationen man arbeitet. Möchte ich freistellen, brauche ich sowieso eine offene Blende. Naja, die alte Story halt.
Jo. Wie viel Zeit haben wir denn noch bis zur großen?
Nicht mehr viel.
10 Minuten.
Lass uns mal kurz die Frage von Frank weitergeben, weil ich selbst habe da keine Erfahrung mit und ich würde da gerne mal die Hörer fragen.
Okay.
Der schreibt nämlich zum Thema Objektiv aufschreiben. Hallo ihr zwei, ich höre Happy Shooting aufschrauben seit der ersten Folge. Ich mache neue T-Shirts und möchte mal die Gelegenheit nutzen.
Moment mal, du machst jetzt mal bitte ein T-Shirt, wo draufsteht, ich mache neue T-Shirts, .. Genau. Ein Meta-T-Shirt bitte.
Ein Meta-T-Shirt. Also er hört das und möchte sich mal bedanken. Sehr schön. Er hört auch noch in Sonic und Tips from the Top Floor.
Super.
Ja.
Gut so.
Zu seiner Frage, kann und sollte man Objektive aufschrauben? da breche ich ja das mal kurz ab, man kann die aufschrauben. Ich würde jetzt mal sagen, man sollte es nicht.
Ja.
Also, er schreibt dann, er hat eine EOS 30D und ein EFS 17 bis 85 mm. Und bei dem Objektiv hat er das Problem, dass sich Flusen im Inneren befindet. Man kann sie schön durch die Linsen sehen und ihnen zuwinken, aber raus bekommt er sie nicht.
Moment mal, Frank, hast du kein Flusensieb am Objektiv?
Ja, ich glaube auch.
Tja.
Vielleicht mal aus der Waschmaschine. Ach nee, das ist jetzt eine Fremdkörperfalle. Diese Flusenfiese gibt es ja nicht mehr.
Flusenfiese. Meine Güte, was ist denn
los? Was ist denn los mit
mir? Ich lese mal weiter vor. Also Frank schreibt weiter. Da ich mal Uhrmacher gelernt habe, traue ich mir schon zu mit einem kleinen Schrauben. Was mit, ach Gott, nochmal. Da ich mal
fiese T-Shirt.
Ja, hör mal auf jetzt. Da ich mal Uhrmacher gelernt habe, traue ich mir schon zu, mit kleinen Schrauben und Federn und so weiter umzugehen. Auch das passende Werkzeug hätte ich noch. Meine Bedenken gehen eher dahin, dass ich etwas verstellen könnte, zum Beispiel kalibrierte Teile.
Ja, jo. Was ich mal gesehen habe bei einem geöffneten Objektiv auf einem Foto ist, dass man bei einigen Objektiven wohl vorne dieses Frontlinsenelement justieren kann. Und das passiert wohl, indem irgendwie so ein Schraubenanschlag oder was, schlagt mich jetzt tot, das ist mit Sicherheit alles gerade falsch, machen kann. Und dann kann man es ein bisschen weiter reindrehen, quasi im Gewinde oder ein bisschen weiter raus. Also wenn du daran irgendwas verstellst, dann stimmt natürlich alles vorne und hinten nicht mehr. Und wenn das Ding dann plötzlich irgendwie schief eingebaut ist, dann ist es nachher dezentriert und so. Also ich weiß es nicht. Also wenn wir hier irgendwie Techniker dabei haben, die sowas vielleicht auch schon mal gemacht haben.
Also er fragt ja, habt ihr schon mal ein Objektiv geöffnet? Ich schon, unfreiwillig. Das war ein 50 1.8, dieses Plastikobjektiv, was optisch klasse ist, aber eben nicht toll gebaut ist. Das ist mir runtergefallen und plopp fiel vorne der vordere Teil raus, weil es irgend so eine kleine Plastiknase abgebrochen war. Und ich habe das dann auch wieder mit Mühe und Not da irgendwie reingepfriemelt. Und es hat noch eine Weile funktioniert. Also es war ganz lustig, bis dann mein Bruder mal irgendwo, da war ich auf der Bühne, habe ein Konzert gegeben und dann habe ich ihm die Kamera in die Hand gedrückt und mitten im Fotografieren fällt ihm, er wusste das nicht, dass das Ding defekt ist, und mitten im Fotografieren fällt ihm vorne das Frontteil raus. Hätte mal sein Gesicht sehen sollen.
Machst du alles kaputt?
Tja, also ich habe eins geöffnet und das hat auch hinterher immer noch gut fokussiert. Aber das ist natürlich keine wirkliche Auskunft hier, sondern ich habe da wahrscheinlich einfach nur viel Glück gehabt.
Also Frage weiter an euch. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Gibt es irgendwas zu beachten? Dann meldet euch einfach, vielleicht mit einem kleinen Audiokommentar an info@happyshooting.de.
Übrigens, wenn du Flusen siehst, siehst du die dann auch Sie sind ja oft auf deinen Fotos? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich stören die gar nicht.
Also das Thema ist, die sind ja dermaßen weg von irgendwelchen Fokusebenen, dass du die höchstens als minimalen Kontrastverlust im Objektiv wahrnimmst auf den Bildern. Ich würde mal sagen, bis zu einem gewissen Grad lass die einfach und benutze das Ding weiter, als dass du da zur Not vielleicht doch irgendwas kaputt machst. Naja, aber wer es weiß, sagt uns mal Bescheid, dann werden wir da mal noch drüber reden.
Genau.
Irgendwann, in einem halben, dreiviertel Jahr oder so.
Genau, im Bodensatzrhythmus.
So, wir haben 65 Teilnehmer in unserer aktuellen Aufgabe.
Richtig, 6 Disqualifizierte.
Ja. So, dann würde ich sagen... Achso,
es geht um die Weichaufgabe und wir haben noch ein Buch. Ich greife gerade mal hinter mich. Mhm. Es ist Farbmanagement für Fotografen. Wieder gestiftet vom D-Punkt Verlag und ja,
passt das
ja
zum auch Thema
von
Tim heute.
Gray. Das hatten wir neulich schon mal, da hatte ich 2 von. Passt zum Thema und das verlose ich jetzt einfach mal.
So, darf ich anfangen?
Selbstverständlich.
Also, 65 haben wir, es ist hier die 86, das ist nix.
Das ist nix. Ich habe die, Moment, 10er und 0er, jetzt habe ich die... Haben wir gesagt, die 0 ist die 0? Oder haben wir gesagt, dass die 0 ist dann die 100?
Die 0 muss dann die 100 sein.
Dann habe ich die 100.
Oder nee, genau, Moment, die 0 ist die 0. Nein, es geht von 0 bis 99. Nee,
geht ja nicht. Geht ja nicht, weil die 0 wäre ja alles 0. Dann hätten wir ja 0 das Bild, das haben wir ja nicht.
Ach so, das ist zweimal die 0, da hast du die 100. Nee, dann bin ich nochmal dran.
Genau.
Ja. Ich habe die 10.
Die 10!
Tada! Die 10 ist von Käthe Haha, die kennen wir doch. Hallo Käthe, wie geht's dir? Sehr schön. Apfel mit Mütze.
Workshop-Teilnehmerin.
Also Thema weich, Apfel mit Mütze. Apfel mit weicher Schneemütze und weich gezeichnetem Hintergrund. Ha, so kann man das auch da reinpriemeln.
Ja, ist eine sehr gedehnte Interpretation von weich.
Ja, nee, ist doch alles schön weich. Also
ist alles so, schön oder? Weich. Der Apfel ist wahrscheinlich nicht so weich, mhm. aber...
Das ist jetzt wieder eines dieser Bilder. Ha, da sehen wir einen Effekt.
Schnee.
Das ist das klassische Schneebild. Und wenn man sich mal den Schnee anschaut, also speziell hier auf Flickr, vor der weißen Seite, vor dem weißen Papier drunter quasi, also die weiße Website drunter, dann sieht man, dass der Schnee ganz grau ist.
Ich sag dir auch gleich, was für ein Grau. Ich habe mal mein Farbmesser gestartet.
Gut. Also das ist das, was passiert, wenn man Schnee in Vollautomatik oder auch in nur Teilautomatik fotografiert, also Blendenvorwahl oder sonst was. Was da passiert ist, dass die Kamera viel hell sieht und sagt, ist alles hell, ich muss dunkler machen, damit das Bild mittelmäßig so von der Helligkeit rauskommt. Und ja, und dann passiert es, dass die grau werden. Also das ist ganz klassischer Einsatzbereich für eine Belichtungskorrektur, also da im Schnee wirklich mal plus eine Blende oder vielleicht sogar mehr nach
kann's ruhig mehr geben,
oben ja. aufreißen. Es kommt darauf an, wie viel hell wirklich im Bild ist, aber auf die Art und Weise kriegst du da mehr raus. Dann wäre auch der Apfel vorne noch so ein bisschen. Was macht da eigentlich ein aufgespießter Apfel? Sag mal.
Fällt mir extra für die Aufgabe, wa?
Wahrscheinlich.
Also der Himmel, den haben wir so in der Größenordnung um 200 bis 210 im RGB-Wert.
Von 256.
Von 256. Also ist schon relativ hoch, aber 200 reicht halt noch nicht. Nee. Und der Schnee im Vordergrund auf dem Apfel ist deutlich drunter. Der ist so im Bereich gerade eben um 100, 120. So.
Na naja, gut, da darf das ja auch irgendwo sein.
Aber
da
ist vorne auch Licht, ist auch ein bisschen Schatten.
Genau. Ja, aber hinten der Schnee, der da so rechts unten.
Aber selbst der Lichtbereich ist so um die 160. Ja. Na naja, gut, das ist jetzt alles sehr technisch. Ich würde es einfach ein bisschen heller machen.
Genau, also rein gefühlsmäßig, dieses Ding braucht noch ein bisschen mehr Helligkeit. Und dann,
wobei nicht das ganze Bild heller machen, sondern eben die hellen Partien heller machen. Also vorne das Licht- und Schattenspiel da im Apfel finde ich gar nicht schlecht.
Ja, wobei der auch noch ein bisschen
ist ein bisschen duster. Ja, ja.
Das ist eigentlich zu duster für ein Schneebild, so vom Gefühl her.
Wirkt sehr traurig.
Oh.
Eine sehr weiche Stimmung. Käthe, haha, schick mir doch noch mal deine Adresse. Da muss ich nicht nochmal nachgucken. An info@happyshooting.de. Du hast ein Buch gewonnen.
Perfekt.
So muss das sein.
So, die Hartaufgabe läuft noch bis...
Die Hartaufgabe läuft.
Bis nächste Woche, oder? Oder nicht? Oder bis heute?
Hart läuft bis zum 26.03. 26.03. Das ist bis nächste Woche, genau.
Gut.
Das heißt, nächste Woche gibt es dann wieder was Frisches.
Perfekt. So, dann machst du noch mal kurz auf den Knopf mit dem Geräuschrätsel drücken.
Ich mach noch mal ein Geräusch. Ja.
Jo, das ist eine,
das ist eine Canon AE1.
Ein Klassiker. Ja, das ist ein echter Klassiker. Also wenn man da mal, geht mal auf Google, guckt euch mal die Bilder dazu an. Das ist die mit dem ziemlich eckigen, silberfarbenen Prisma oben, so eine schwarz-silberne, schwarze Alu. Tja, hätte ich damals gerne gehabt. Hab dann doch die Minolta X700 genommen.
Apropos genommen, hier schreibt bei Twitter noch ganz kurz Markus Henrich. Er schreibt, Boris hat doch mal die Blitzakkus getestet. Diese Eneloops meint er, gibt es da schon ein Ergebnis? Also mein bisheriges Ergebnis ist, dass ich sie noch nicht leer gekriegt habe. Ich bin allerdings auch jetzt nicht jeden Tag am Blitzen. Das heißt, ich habe jetzt zwei etwas größere Shootings damit gemacht. Also größere Shootings, damit meine ich jetzt so um die 3 Stunden. Und habe die Blitze meistens auf sehr, sehr niedrigen Einstellungen und die funktionieren irgendwie immer noch. Und bisher hatte ich weder Zeit noch Lust, jetzt einfach mal einen komplett leer zu ballern, um das Ladeverhalten mir anzugucken.
Also Test läuft noch.
Test läuft noch, also Test kann man das ja nicht nennen. Ich benutze sie einfach und berichte zwischendurch mal davon.
Perfekt. So, dann tut uns einen Gefallen, schaut doch mal nochmal kurz auf unsere Workshop-Website vorbei. Ich habe nämlich heute so richtig die nochmal aufgemotzt mit Bildern und Klick und jetzt ist diese Lightbox drin, jetzt kann man die Bilder auch vergrößern und solche Geschichten.
Hui.
Ist voll cool. Auf happyshooting.de/workshop. vielleicht macht es ja dann doch auch noch einen Appetit auf mehr. Und ganz zuletzt, dann darfst du gleich los und die Keynote live mitlesen auf irgendwelchen Blogs. Werde ich ja auch machen. Ganz zum Schluss nochmal ein Danke an Enjoy Your Camera. Speziell an den Ingo, weil das war echt lustig. Ich habe den im Vorfeld, habe ich mich mit dem auf einen Kaffee zusammengesetzt in Hannover. Der sitzt in Hannover mit der Firma. Und hatte immer so von der Website, ich dachte immer, oh, das ist ein großer Laden und so. Ist schon nicht klein, aber da sind halt dann doch echte Menschen dahinter. Und das sieht man unter anderem daran, dass der Ingo auch twittert, höchstpersönlich, Chef twittert selbst. Und zwar eben nicht im Sinne von, hey, hier auf die Website und da müsst ihr hier was kaufen und so weiter, sondern es ist wirklich nicht so verworben, sondern der war auf der PMA und hat von dort irgendwelche Erfahrungsberichte und Tests von neuen Geräten, die er gerade ausprobiert für seinen
Shop. Er spielt dann eben nicht für sich, sondern er zeigt das dann eben einfach auch mal anderen. Das finde ich einfach cool.
Eben hat jetzt zum Beispiel so ein Teil, so eine Fernbedienung für die Kamera, eine Funkfernbedienung, wo du auf dem Bedienteil auch gleich noch das Bild durch den Sucher siehst und den Sound hörst. Da ist also das Bild und Sound übertragen. Das testet er gerade und will das dann auch irgendwie in den Laden aufnehmen als Produkt oder so.
Und da hat er auch einen Link
getwittert. Man hat ein Video davon gedreht sogar.
Ja, genau.
Also wen das interessiert, Enjoy Your Camera auf Twitter, auch unter diesem Namen. Und ansonsten, wie gesagt, Promo-Code 5% Rabatt, wenn ihr da was kaufen wollt. Ihr geht auf enjoyyourcamera.com/happyshooting. Wir linken dazu nochmal in den Shownotes. Vielen Dank für die Sponsorierung oder wie heißt das, Sponsorei?
Sagen wir doch einfach neudeutsch Sponsoring. Genau. Unterstützung, wie wäre es mit Unterstützung?
Das ist klasse, du bist einfach gut heute. Mit Sprache hast du es heute.
Mit Sprache habe ich es heute richtig drauf.
Also, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. 3, 2, 1 Happy Shooting! Tada!
Read, red. So, ja. Alle als rot markieren. Schön.
Das mit dem Englischen ist noch nicht so ganz, oder? Als rot markieren.
Heißt es das nicht? Ich wundere mich immer, dass es gar nicht rot wird.
Dieser Mensch, das ist unglaublich. Dann ist morgen, Donnerstag ist der No. Okay. Bin ich jetzt doof? Hast du auch meine tollen Countdown-Timer gesehen?
Habe ich gesehen, der sieht aber scheiße aus.
Hey!
Der funktioniert gut, aber die Schrift ist doch wirklich...
Was? Hast du jetzt nochmal gekürzt, oder?
Sorry, konnt ihr gerade nicht folgen. Was? Sieht nicht so schön.
Was? Meinst du es wegen dem gelben Hintergrund, oder?
Ja, so generell irgendwie.
Das ist halt eine Courier.
Ja.
Ja und? Soll den Leuten auch ins Gesicht springen.
Ist klar.
Jetzt beschwer dich auch noch, dann darfst du in Zukunft deine Website selber machen. So.
Mann!
Wir
wollten noch einen Anfang aufnehmen.
Ja, das mache ich doch jetzt. Ich fange jetzt mal an.
Fang mal an.
Fang ich an?
Wer fragt, kriegt eine Antwort. Das war bei mir schon immer so.
Das ist okay.
Ja, Sprachlegasthenik vom Feinsten heute.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com